Ja, auch von mir aus ein herzliches guten Morgen, ein gesegnetes Hören auf die Predigt. Wir wurden ja durch die wunderschöne Bilderbuchgeschichte schon ein Stück auf das Thema Gemeinde und Gemeinschaft eingeführt und darum soll es heute auch gehen. Bindest du den Text ein? Ich lese als biblisches Wort, als Predigtwort einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte. Im zweiten Kapitel, unter der Überschrift die erste Gemeinde nach dieser großen Pfingstpredigt des Apostel Petrus, bildet sich ja diese Gemeinde. Mit vielen anderen Worten ermahnte Petrus sie und sprach zu den Menschen, die zuhörten, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem, wie es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Und der Herr fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Soweit das Bibelwort. Also, liebe Freunde, liebe Gemeinde, es ist ja eine Freude, diesen Text, diesen Abschnitt aus der Apostelgeschichte zu lesen und zu hören. Er trägt, wie gesagt, die Überschrift, die erste Gemeinde. Und wir blicken damit mit diesem Bibelwort auf den Start von vor 2000 Jahren in Jerusalem zurück. Und Startergeschichten, Anfangserzählungen sind immer ganz wesentliche Geschichten. Denn im Anfang leuchtet oft das Ganze schon auf, kommt die ganze Wahrheit verdichtet schon zur Sprache, die sich dann zu entfalten und zu bewähren hat. Und so ist es auch mit Anfangsgeschichten in unserem Leben, unserer Liebe, Liebesbeziehungen, die dann hoffentlich zur Ehe werden. Deshalb ist es wichtig, dass wir auch biblisch auf Anfangsgeschichten schauen. Schöpfungsgeschichte, Beginn mit Abraham, die ersten Kapitel in den Evangelien oder eben auch hier diese Startergeschichte der ersten Gemeinde. Und zwar heute mehr denn je, dass wir sie kennen, dass wir in ihnen zu Hause sind. Und darum will ich in dieser Predigt mit dieser biblischen Startergeschichte von der ersten Gemeinde in Jerusalem, ja, euch sozusagen hineinlocken, hineinreizen, sehnsüchtig machen, dass wir als einzelne gläubige Christen und als Gemeinde in dieser Geschichte sozusagen zu Hause sind. Unser Predigtwort aus der Apostelgeschichte ist die Gegenerzählung, die Anti-Erzählung gegen die aktuelle großkirchliche Situation bei uns hier in Deutschland oder überhaupt in Westeuropa. Diese kirchliche Realität wird zwar oft dadurch geprägt, dass es noch eine ganze Menge Geld gibt, mindestens in Deutschland, weil die Kirchensteuer noch recht üppig fließen, aber der depressive Schwund ist offensichtlich. Der Rückgang der Gemeindeglieder, die Fusion der Gemeinden sind häufig Thema, der Abriss oder das Aufgeben von kirchlichen Gebäuden, die hiesige Petrusgemeinde in Wiesloch hat es ja auch schmerzlich exerzieren müssen. Im Grunde eine Kirche, die vor 40 Jahren gebaut wurde, dass die wieder rückgebaut, abgerissen wurde. Streichen von Pfarrstellen, ja. Und vielerorts ist es die Aufgabe der Hauptamtlichen in den Kirchen, ihr eigenes Verschwinden bürokratisch zu regulieren. Und diese großkirchliche Wetterlage, die hat natürlich auch Auswirkungen auf die Freikirchen. Und damit uns dieses kirchliche Rückbauszenario nicht gefangen nimmt, sondern dass wir zuallererst mit Freude auf das schauen, was unser Herr in der Kraft des Heiligen Geistes tut, richten wir unsere Aufmerksamkeit auf Gottes Wort. Und das gilt sowieso. Gottes Wort entmächtigt die uns bedrängende Realität. Wir schauen auf diese Startergeschichte sozusagen als Antidepressivum, auf diese Startergeschichte in Jerusalem, in der eine Handvoll Leute in der Spur Gottes lebensverändernde Geschichte geschrieben hat. Programmatisch können wir sagen, das ist mir wichtig, das nochmal so formelhaft zusammenzufassen, wir schauen nicht auf eine Kirche des Niedergangs, in der sich erst der Heilige Geist und dann die Menschen verflüchtigen, sondern wir schauen auf eine vollmächtige, unangepasste Kirche Jesu Christi, die das Leben der Menschen von Grund auf verändert. Das ist doch was. Womit aber beginnt vollmächtige Kirche? Dass Menschen das Wort Gottes annehmen. Es geht also nicht einfach nur um ein Hören, sondern es geht um ein Hören mit der inneren Zustimmung der ganzen Person. So wie eine junge Frau den Heiratsantrag ihres Freundes hört und bewegt, hoffentlich dankbar, hoffentlich auch, innerlich zustimmt und Ja sagt. Eben um ein solches Hören vom Herzen hier. Ein annehmendes, das Wort Gottes annehmendes Hören. So wie die junge Frau, wie die junge Maria im Lukas-Evangelium die Verkündigung des Engels hört, dass sie Jesus, den Sohn Gottes, zur Welt bringen wird. Und eben darauf antwortet, siehe, ich bin des Herrn Magd, das heißt, siehe, ich gehöre dem Herrn und mir geschehe, wie du gesagt hast. Es geht also um dieses Hören des Wortes Gottes, das zum Gehorsam wird, dass das Wort Gottes tut. Im Jakobusbrief heißt es, seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Also es geht um ein Wort, das zur Tat werden will. Ein Wort, ein Zuspruch Gottes, den ich an mir arbeiten lasse. Gottes Wort trifft mich in der Kraft des Heiligen Geistes und weil es mich trifft, betrifft es mich auch ganz. Es will mich verändern. Diese innere, geistgewirkte Veränderung durch das Wort Gottes findet ihren äußeren und sichtbaren Ausdruck in der Taufe. Die nun das Wort Gottes, das Petrus verkündigte, annahmen, ließen sich taufen. Was dies heißt, erklärt der Apostel Paulus im 6. Kapitel des Römerbriefes sehr schön, denn da geht es ja um die Taufe. Und der Apostel schreibt da, so sind wir mit Jesus Christus durch die Taufe begraben in den Tod. Mit der Taufe stirbt der alte Mensch mit seinen alten sündigen Abhängigkeits- und Machtverhältnissen. Damit, so schreibt Paulus weiter, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das, liebe Geschwister, ist der Herrschaftswechsel heraus aus der Abhängigkeit der Sünde, mit Jesus gestorben, hinein in die Abhängigkeit von Jesus, hinein in den neuen Gehorsam, der das Wort Gottes hört und tut, mit Jesus auferstanden. Das ist der Herrschaftswechsel, der in und mit der Taufe vollzogen und besiegelt wird. Und diese befreiende, neues Leben schenkende Herrschaft Jesu Christi ist immer auf Gemeinde bezogen. Die Herrschaft Christi will und schafft Gemeinde. So macht uns gerade die Apostelgeschichte deutlich, der Heilige Geist wirkt immer beides. Er wirkt den lebendigen Glauben im einzelnen Christen und er wirkt zugleich die lebendige missionarische Gemeinde, zu der der Einzelne hinzugefügt wird, sozusagen eingebaut wird. Im 1. Petrusbrief wird das sehr schön beschrieben mit den lebendigen Steinen. Petrus schreibt der Gemeinde, sagt, ihr seid die lebendigen Steine, die eingebaut werden in diesen Tempel der Gemeinde. Und der Apostel Paulus sagt es im Epheserbrief, ihr seid nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gotteshausgenossen. Das geschieht in der Taufe, dieses Implantiertwerden in den Leib Christi. So dokumentiert die Taufe den Herrschaftswechsel und diese Einfügung in die Gemeinde. Jesus Christus gibt es nicht ohne seinen Leib. Der biblische Bericht erwähnt ausdrücklich, dass an diesem ersten Pfingstfest etwa 3000 Menschen der Gemeinde hinzugefügt wurden. Welch ein begeisterter Start, das muss man doch sagen. Das war sicher ein gewaltiges und großartiges Tauffest, da hatten die Apostel alle Hände voll zu tun. Doch wie geht es weiter? Das ist jetzt die spannende Frage. Wie geht es weiter? Ich habe als Gemeindepfarrer schon oft ergreifende Lebensübergaben, also Startgeschichten von Menschen im Glauben an Jesus erlebt. Doch manch bewegender Start im Glauben an Jesus ist dann irgendwie auf der Strecke geblieben. Und das Gleiche gilt auch für ganze Gemeinden. Was wird also aus diesem beeindruckenden Start, aus diesem beeindruckenden Anfang? Das ist die ganz wesentliche Frage. Es ist ja ganz ähnlich wie beim Verliebtsein, dass der Start oft wunderbar ist, aber wie leicht kann das dann im Laufe der Zeit irgendwie unter die Räder kommen, irgendwie zerbröseln? Schauen wir auf das Gleichnis vom Sämann, das Jesus erzählt mit seinen vier verschiedenen Bodenbeschaffenheiten. Der zweite Boden ist der Boden, der nur eine dünne Erdschicht hat und unten drunter ist der Fels. Und wenn da das Saatgut ausgestreut wird, geht es zwar schnell auf und wächst toll, sieht gut aus, aber es verdorrt in der Sonne, weil es keine Wurzeln hat. Und beim dritten Boden wächst die Saat gemeinsam mit den Dornen, mit dem Unkraut auf und wird unmerklich erstickt. Im Bibelwort heißt es, sie blieben aber beständig, sie blieben ausdauernd, sie blieben treu. Und jetzt wäre es schön, genau, wenn du diesen Vers bringst, genau. Sie blieben ausdauernd und treu in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Auf dieses Erste, es wird leicht übersehen, wollen wir doch nochmal bewusst schauen. Sie blieben aber beständig. Der Start führt nun zur Verstetigung. Und das ist eine ganz entscheidende Aufgabe, gerade auch in unserem Christsein, auch im Leben als Gemeinde. Wir wollen ja dieses Jahr das 10-jährige Jubiläum feiern. Gell? Dass der Start zur Verstetigung führt, weil beides zusammengehört. Der faszinierende Start und die ausdauerfordernde Langstrecke, der Berg der Verklärung und der Abstieg in die Alltäglichkeit. Der wunderbare Gottesdienst am Sonntag und der normale Alltag. Der Heilige Geist wirkt beides. Er ist nicht nur am Sonntag da, er ist nicht nur am Berg der Verklärung da. Der Heilige Geist wirkt und will beides wirken. Den ergreifenden Anfang, die wunderbaren Höhepunkte, aber auch die Freude am Alltäglichen, am Ausdauernden, an einer unspektakulären und darum belastbaren Nachfolge. Immer wieder, wenn ich eine Flugreise mache, beeindruckt mich Folgendes, dass es eine Kraft gibt, die zum einen diesen Riesenvogel, Manuela nickt, du warst ja gerade mit so einem Vogel unterwegs, die diesen Riesenvogel überhaupt in die Luft bringt. Und man spürt ja, wenn das Flugzeug startet, wie stark diese Kraft ist. Und dann ist es die gleiche Kraft, die diesen Riesenvogel über viele, viele Stunden in 10.000, 11.000 Meter Höhe ruhig hält, sodass man da in Ruhe seinen Kaffee trinken kann. Und genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Er ist die Schubkraft des faszinierenden Anfangs, die Schubkraft der Events, der Höhepunkte. Und dabei muss uns bewusst sein, wir leben in einer Kultur der Höhepunkte, wir leben in einer Kultur der Events. Wir leben in einer Kultur, die die Treue, die die Ausdauer, das Aushalten, das Alltägliche abwertet, ständig abwertet. Ist langweilig, bringt doch nichts. Ich bin seit 44 Jahren mit der gleichen Frau verheiratet. Nicht zu fassen. Stimmt ja auch. Wir leben in einer Kultur, die uns so in die Höhepunkte hineinpusht und suggeriert, das wäre das wahre Leben und das andere, das kannst du vergessen. Die Vergangenheit vergessen wir, die Zukunft interessiert uns nicht und der Augenblick, das hier und jetzt ist interessant. Nicht der Langlauf, der Sprint ist heute gefragt. Und deswegen ist es doppelt wichtig, dass wir geistlich danach fragen, wie können wir diesem totalitären Jetzt auch widerstehen? Wie geht im Glauben die lebendige Verstetigung des faszinierenden Anfangs? Anders gesagt, wir brauchen keine Sprintchristen, wir brauchen Langlaufchristen. Seid solche Leute. Und hier nennt jetzt die Apostelgeschichte wesentlich vier Elemente, die uns mit fröhlichem Herzen Christsein ausdauernd leben lassen und die lebendige missionarische Gemeinde prägen. Das sind zuerst die Lehre und die Verkündigung der Apostel. Sie reden von Jesus Christus als dem Messias Israels und dem Heiland der Welt, der das Wort der Schrift, und das Wort der Schrift ist das Alte Testament für Apostel, das Neue Testament gab es ja noch gar nicht. Sie reden von Jesus als dem Messias Israels und dem Heiland der Welt, der das Wort der Schrift erfüllt und bestätigt und es damit als wahr erweist. Sie reden von Jesus als ihrem Retter und dem Befreier Israels, der Vergebung unserer Schuld, der zur Befreiung von der Macht der Sünde am Kreuz gestorben und durch seine Auferstehung die Macht des Todes besiegt hat. Von diesem Jesus reden sie und sie verkündigen ihn. Und zwar nicht als allgemeine Theorie, sondern sie verkündigen ihn als ihre Erfahrung. Sie waren ja mit dabei. Sie waren die Zeugen. Sie sind die Zeugen. Und indem sie Jesus, den Messias, als ihren persönlichen Messias verkündigen, wächst die Gemeinde und wächst der Glaube der Gemeinde. Stellt euch doch mal vor, wie die Apostel gepredigt haben, wenn sie bei der Stillung des Sturms durch Jesus davon erzählten, wie sie Todesangst hatten und wie Jesus den Sturm und das Meer zum Verstummen brachte. Oder stellt euch vor, wie der Andreas gepredigt hat, wenn er davon erzählt hat, wie er bei der Speisung der 5000 voller Skepsis auf den kleinen Knaben da geschaut hat, auf das Kind geschaut hat, mit den 5 Broten und den 2 Fischen. Das reicht doch auf gar keinen Fall. Was soll denn das? Und er musste erleben, wie Jesus mit den wenigen die vielen satt gemacht hat. Und das kann er selber bezeugen. Er war dabei. Oder stellt euch doch mal vor, wie der Thomas gepredigt hat. Wenn er davon erzählt hat, dass er es nicht glauben konnte, dass Jesus auferstanden ist. Und dass es dann eine ganze Woche gedauert hat, das müsst ihr euch mal vorstellen, die anderen waren ja eine Woche voraus, dass es eine ganze Woche gedauert hat, die er irgendwie aushalten musste und die anderen natürlich auch. Und dass dann Jesus wiederkam und zu ihm sagte, hier bin ich, berühre mich, leg deine Hände in meine Wundmale. Und wie Thomas zusammengebrochen ist, mein Herr und mein Gott. Und dieser Thomas steht jetzt da und predigt das. Und wie die Maria Magdalena dabei sitzt und sagt, ja, genau so war's. Ich kann es bestätigen. Bei mir war es nur andersrum. Ich durfte ihn angreifen. Dann hat er zu mir gesagt, lass mich ziehen, aber verkündige meinen Brüdern, dass ich auferstanden bin. Oder wie Petrus erzählte, wie er Jesus verleugnet hat. Es waren nicht nur Heldengeschichten, die da erzählt wurden, sondern da waren echte Erfahrungen, wie er Jesus verleugnet hat. Und wie schlimm das für ihn war, wie er wirklich bitter geweint hat, wie er tief an sich selber verzweifelt ist. Und wie Jesus, er musste auch eine Zeit warten, wie Jesus nach der Auferstehung ihn neu berufen hat. Und dann steht er da und kann dies erzählen, kann dies bezeugen, dass Jesus ihn 3-mal gefragt hat, Petrus, hast du mich lieb? Und wie das nochmal so ganz schwer durch den Petrus hindurchging und dann doch tief befreiend war, dass er neu beauftragt wurde. Das ist apostolische, geistgewirkte Predigt, liebe Geschwister. Das ist die Lehre der Apostel. Und das ist nichts Trockenes, das ist nichts Langweiliges, ganz und gar nicht. Sie bezeugen mit und aus ihrer eigenen Erfahrung, dass Jesus der Erlöser und der Herr ist. Und dass er ihr Erlöser und ihr Herr ist. Und sie beweisen, Jesus ist der Messias Israels, er ist der Heiland der Menschen. Für alle Menschen. Das beweisen sie durch die Auslegung der Schrift, durch die Auslegung des Alten Testamentes. Und damit haben wir ein Grundkriterium vollmächtiger Predigt. Beweisen und begründen durch die Schrift und bezeugen durch die eigene Erfahrung. Das ist vollmächtige Predigt. Das ist bis heute die Predigt, von der wir im Heiligen Geist erwarten dürfen, dass sie Glauben weckt. Und dass sie auch durch Zeichen und Wunder von Gott bestätigt wird. Vollmächtige Predigt hat darum immer beides: die Schriftbegründung, die Schrift, den Schriftbeweis und das eigene Erfahrungszeugnis. Das ist die erste Säule der missionarischen Gemeinde und des lebendigen Christseins: das kontinuierlich verkündigte, gehörte, geglaubte und gelebte Wort Gottes. Die zweite Säule ist die Gemeinschaft. Jesus Christus ist ohne seinen Leib nicht zu haben. Wie sehr haben wir das in unserer europäisch-westeuropäisch-Individualgeschichte sozusagen vergessen, auch dieses westliche Individualchristentum. Wie sehr kontrolliert doch unser Lebensstil, ob überhaupt und wenn ja und was und wie viel ich bereit bin, in eine Gemeinschaft einzubringen. Die Ich-meine-mir-mich-Kultur ist sehr gemeinschaftskritisch, ja im Grunde geradezu gemeinschaftsunfähig. Und der Heilige Geist muss uns geradezu innerlich heilen, um uns gemeinschaftsfähig zu machen. Und wo lernt man Gemeinschaftsfähigkeit? Natürlich zuerst in der Familie und dann in der Gemeinde. Es ist interessant, auch die junge Christenheit, die sehr, sehr bewegt war und geisterfüllt, hat nie die natürliche Familie abgewertet. Auch die natürliche Familie, in der es Nichtgläubige gab. Das ist ein ganz wichtiges Kennzeichen. Das unterscheidet immer Kirche von Sekte. Sekte wehrte die natürliche Familie ab und sagt, es gibt nur die fromme Familie. Also nur die Gemeinde ist die Familie und die natürliche Familie gilt nicht mehr. Das hat die Kirche nie gesagt. Die natürliche Familie hatte immer ihr Recht. Und deswegen ist so wichtig, dass Familie und Gemeinde nicht Konkurrenz sein dürfen. Das gilt für uns alle, gerade wenn wir engagiert sind. Sondern dass beides von Gott her Räume des Segens sind. Also, wo lernen wir Gemeinschaftsfähigkeit? In der Familie und in der Gemeinde. Hier gilt es, Liebe, Demut, Wahrhaftigkeit, Vergebungsbereitschaft immer wieder miteinander zu üben. Kennt ihr das Phänomen? Gerade wenn man in einen schönen Gottesdienst gehen will, gibt es vorher einen Riesenkrach zu Hause, in der Familie, und dann muss man gucken, wie man zurechtkommt und erkennen, genau, dass da jetzt jemand ein Interesse hat, uns auch etwas kaputt zu machen. Der Glaube, der sich in der Liebe bewährt, findet darin seine Glaubwürdigkeit, dass er eben gerade diese Liebe lebt, die sich nicht in Grenzen einsperren lässt. Eine der massivsten Grenzen und Barrieren der Liebe für uns Menschen ist der materielle Besitz, ist das Geld. Jeder, der schon Erbauseinandersetzungen in der eigenen Familie oder bei befreundeten Familien mitbekommen hat, weiß, dass über einen alten Schrank oder über irgendein im Grund völlig sekundäres Grundstück ein Riesenkrach entstehen kann und Familien quasi auf Generationen zerstritten sein können. Also, der materielle Bereich ist immer ein Bewährungsfeld unserer Liebe. Die Christen in der ersten Gemeinde leben eine Gemeinschaft, bei der sie sich nicht vom Geld die Grenzen haben vorgeben lassen. Nein, keiner soll in seiner Bedürftigkeit alleine bleiben. Die haben dein Tierprogramm, liebe Margit, wunderbar gelebt. Der materielle Besitz soll nicht die Liebe begrenzen oder gar verhindern, sondern er soll der Liebe dienen. Der materielle Besitz soll der Liebe dienen. Es ist also immer die Frage, steht Jesus zwischen mir und meinem Geld oder steht mein Geld zwischen mir und Jesus? Im Grunde ist die Frage ganz einfach. Die Antwort wahrscheinlich auch. Ein Bekannter erzählte mir von seinem Vater, der als guter Katholik die Kriegsgefangenschaft mit großer Enttäuschung erlebt hat, weil der katholische Militärpfarrer Essenspäckchen, die er über das Rote Kreuz bekommen hat, für sich alleine behielt und nicht ausgeteilt hat. Und so hat dieser Bekannte seinen Vater zitiert: Die Hostien hat er mit uns geteilt, die Fresspakete nicht. So ist es bei den ersten Christen in Jerusalem nicht. Sie teilen die Hostien und die Fresspakete, den Besitz und die Erbschaften. Ja, sie feierten, und damit kommen wir zur dritten Säule, regelmäßig das Abendmahl. Das Abendmahl als dritte Säule des verstetigten Glaubens. Sie trafen sich als große Gemeinschaft im Tempel und als Kleingruppen in den Häusern, wobei da die interessante Wahrnehmung ja ist, dieses Abendmahl wurde in den Kleingruppen gefeiert, also in den Häusern gefeiert. Und nicht im großen, in der großen Tempelgemeinschaft. Also, sie feierten das Abendmahl als regelmäßiges Element ihrer Nachfolge Jesu. Und wie wichtig ist schon dieses gemeinsame Essen und wie sehr fördert es die Gemeinschaft, dass wenn wir da diese Potluck-Geschichte hier machen, erleben wir ja auch etwas davon. Aber wie viel wichtiger ist es, diese gemeinsame Mahlzeit des Abendmahls in der Gegenwart unseres Herrn Jesus zu feiern. Wir erleben die Gemeinschaft mit ihm und die Gemeinschaft mit Schwestern und Brüdern. Im Abendmahl erleben wir eindrücklich dieses Geheimnis des Glaubens, das Implantiertsein in Jesus Christus. Und es ist auch schön, in die klassische Liturgie des Abendmahls gehört ja auch dieses Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, kennt ihr es? Ja, wer es kann, kann es mal mitsagen. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod verkündigen wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Das Abendmahl ist die wunderbare Ausdauerspeise des Reiches Gottes. Jawohl. Weil uns das Abendmahl immer wieder diesen Herrschaftswechsel, von dem wir schon in der Taufe gehört haben, deutlich macht, dass wir uns dieser neuen Herrschaft unter Jesus Christus immer wieder bewusst werden, dass wir seine Vergebung empfangen, dass wir seine Einweisung in unser Leben immer wieder neu empfangen. Und deswegen sagt ja auch der Auferstandene zu seinen Jüngern im Abendmahl, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und darum mündet nun alles in diese vierte Säule der missionarischen Gemeinde und des lebendigen Christseins, das ausdauernde und regelmäßige Gebet. Ist es nicht großartig, dass wir in einer Zeit, wo wir ständig auf irgendwelche Mailboxen und Anrufbeantworter treffen, wo wir in endlosen Warteschleifen landen, wir haben zu Besuch bei der Telekom anzurufen, kann da ganz spannende Erfahrungen oder weniger spannende Erfahrungen machen, dass man also in Warteschleifen liegt, dass man, wenn man sein Telefon laut gestellt hat, eine Viertelstunde immer den gleichen Kram hört. Also, dass wir in einer solchen Zeit zu unserem himmlischen Vater immer freien Zugang haben. Und das gibt es durch Jesus. Bei Gott, unserem himmlischen Vater, ist Sprechstunde ständig. Welch ein Privileg ist das Gebet. Mit Lob und Klage, mit Bitte und Dank. Kennt ihr die Telefonnummer Gottes? Psalm 50, 15. Leicht zu merken. Und wer weiß noch, was bei dieser Telefonnummer steht? Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Also dieser zweite Teil sozusagen ist auch sehr wichtig. Also, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, sagt der Herr, und du sollst mich preisen. Also benutzt diese Nummer oft hemmungslos in beiden Teilen und lebt ein gebetsfreudiges Christsein. Dieses stetige Gespräch mit unserem himmlischen Vater, immer wieder neu. Hemmungslos. Und eben achte darauf, dass alles in dieses Gespräch hineinkommt, in diesem Gebet untergebracht wird. Auch das Peinliche, auch das Unangenehme, gerade auch unsere Schuld, dass es mit einbezogen ist in dieses ausdauernde, ehrliche Gespräch mit Gott. Und wenn wir die Bibel anschauen, so durchgehen, finden wir so viele Ermutigungen des Gebets. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Die Bibel ist voller Einladungen für dieses stetige Gespräch mit dem himmlischen Vater. Also, welch ein Vorrecht ist es, dass unsere Sorgen, dass unsere Nöte dazu dienen müssen, unser Gottvertrauen zu stärken. Und ein solches Gebet nähert sich aus der tiefen Gewissheit, dass es immer wieder die Freude am Herrn ist, die uns zu diesem Gespräch ermutigt. In dieser Freude am Herrn ist und bleibt unser Gebet beständig, ausdauernd, bis wir in den Himmel kommen. Und wenn wir im Himmel sind, verwandelt sich dieses bruchstückhafte Gespräch in den immerwährenden Lobpreis. Was wollen wir mehr? Unser Predigtwort sagt zum Abschluss über die erste Gemeinde in Jerusalem, ich komme jetzt zum Schluss, sie lobten Gott mit lauterem Herzen und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Kannst du es nochmal, kriegst du den Text gerade nochmal ganz hin? Ja, genau, ne, das ist ja, der Schlussteil. Ja, genau. Also, sie lobten Gott mit lauterem Herzen und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Also wundert euch nicht, liebe Gemeinde, oder wundere dich nicht, liebe Gemeinde, dass der Herr Jesus dich mitten in dieser verkehrten Welt zu einer Rettungsoase macht. Das ist eine durchaus sachgemäße Beschreibung der Gemeinde, die sich öffentlichen Wohlwollens erfreut, wie es hier beschrieben wird. Wundert euch aber genauso wenig darüber, dass dieses öffentliche Wohlwollen von jetzt auf nachher in öffentliche Ablehnung umschlagen kann. Davon erzählt die Apostelgeschichte auch sehr viel. Sondern freudig, liebe Gemeinde, auch hier in Wiesloch, Walldorf, dass Gottes befreiendes und wunderwirkendes Wort mitten unter dir geschieht. Denn was sagt unser Herr, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, und wir sind einige mehr, da bin ich mitten unter ihnen. Soweit zum Schluss noch ein Gebet, das ich heute Morgen im Losungsbüchlein gefunden habe und das mich so angesprochen hat, dass ich das gerne zum Schluss noch mit euch beten möchte. Herr, deinem Bauwerk droht Gefahr, es wanken seine Mauern. Soll, was von dir gegründet war, in Stürmen nicht mehr dauern? Schon mancher Pfeiler stürzte ein, erzeige deine Treue und komm, du Bauherr der Gemein, und baue uns aufs Neue.